Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler? Die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt? Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Themenliste nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem Podcast zu Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Levering und Marc Daunhauer. Ja, herzlich willkommen, Jasmin. Es ist schon wieder eine Woche rum und heute haben wir uns tatsächlich Gäste eingeladen. Wir haben zwei Experten zum Thema Cybersicherheit und IT dabei. Und zwar haben wir einmal den Rainer Rehm und auf der anderen Seite den Joachim Schmitz. Vielleicht, Rainer und Joachim, stellt ihr euch mal ganz kurz vor, was ihr so macht und wer ihr so seid.
Und da fange ich an. Ich bin seit, 93 oder so in der IT, habe angefangen mit Helpdesk und Business Process Reengineering für die ganzen Versicherungen. Bei den ersten Schäden, die dort sozusagen auftauchten, weil die Anwendungen nicht mehr liefen, kam relativ schnell dann auch so das Netzwerk in Verruf. Und tatsächlich war es dann auch so, dass wir große Netzwerkprobleme hatten. Und in dem Zusammenhang habe ich dann festgestellt, boah, da ist ja alles kaputt, und habe dann eigentlich seit 2000 permanent eine Security Rolle gehabt, von Product Management über tatsächlich Consulting, Solution Architect und ganz zum Schluss jetzt CISO und DPO, und war im Prinzip auch immer eher der technische DPO, weil ich mich auch immer eher aus dieser Technik kommend für die Lösungen, die man technisch implementieren kann, im Sinne des Datenschutzes interessiert habe.
Ja, dann starte ich jetzt mal. Also ich bin schon auch, ich bin schon viel zu alt und schon viel zu lange in der IT, über 25 Jahre. Und ich habe mich in den letzten 10 Jahren aber hauptsächlich mit Security-Aspekten beschäftigt, sowohl auf Projektbasis als auch im Linienmanagement. Ich komme allerdings eher von der Seite mit den Prozessen, Notfallmanagement, Organisationsstrukturen, die man braucht und so weiter. Also weniger, ein bisschen auch, aber weniger auf der technischen Ebene. War lange Zeit bei der Allianz als Projekt Security Officer tätig, viel mit der BaFin gemacht, mit der FIMA, auch im Bereich PCI, DSS und habe immer wieder auch mit Datenschutz zu tun gehabt, im Bereich ISO 27001 Prozessdesign durchgeführt und wie gesagt Notfallmanagement in der Gesamtheit mit Risikomanagement und so weiter, was dazu gehört.
Ja, da sind wir ja hochkarätig besetzt heute mit Erfahrung, Management-Expertise, Datenschutz-Expertise, Cyber-Security-Expertise. Und da wollen wir mal genau in das Thema Cyber-Security einsteigen. Wenn man sich die Berichte im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, im Internet so anschaut, gerade heute ganz aktuell, Data Breach bei EasyJet, Millionen von Kundendaten sind wieder abhandengekommen, da haben wir den Eindruck, Cyberangriffe werden mehr und mehr und mehr und mehr. Ständig erwischt es irgendwo rechts und links ein, da sind Universitäten, die lahmgelegt werden, da sind Krankenhäuser, die nicht mehr operieren. Da sind große Konzerne, die massenhaft Kundendaten verlieren. Ist das nur ein Eindruck oder ist es tatsächlich so, dass Cyberangriffe immer mehr zunehmen? Was glaubt ihr?
Ja, also aus meiner Sicht ja, ist aber auch ganz klar, weil die guten Hacker und die Leute, die Cyberangriffe fahren, die werden natürlich auch immer moderner. Die setzen inzwischen auch Robots ein, nutzen künstliche Intelligenz für ihre Angriffe. Und können dann natürlich viel weiter spreaden, als es früher konnten. Also mit einer Aktion, die sie früher gemacht haben, haben sie halt einen getroffen. Heute können sie mit einer Aktion X treffen. Also die nutzen genauso die neuen Technologien wie die anderen Seiten halt auch. Rainer, wie siehst du es?
Ganz ehrlich, ich sehe es eigentlich eher so, dass die schiere Menge an verfügbaren Opfern einfach immer auch größer wird. Und demzufolge, ja, es ist tatsächlich so. Und demzufolge hast du natürlich auch immer mehr Möglichkeiten anzugreifen. Früher hatten große Banken, Versicherungen, ihre Rechner, Leute, die dafür geschult waren, die das konnten, die das administriert haben. Und wenn du heute anschaust, heute kommt keiner mehr ohne irgendwie aus. Die Vernetzung wird immer stärker, die Abhängigkeiten davon immer größer. Und die Default-Einstellungen sind bei den meisten Geschichten immer erstmal, es muss funktionieren. Sei es jetzt dein Heimrouter oder sei es jetzt erstmal die Firewall, die auf nicht Default Deny eingestellt ist, sondern auf Allow All. Und dann musst du halt wirklich auch Leute haben, die das können. Und solange du solche Leute hast, prima. Erst wenn du anfängst mit, ich sag's mal, überlasteten Leuten das zu machen, mit nicht geschulten Leuten, so im Sinne von, oh, du weißt doch, wie man mit Office umgeht, mach du das mal, weil du bist hier unser IT-Experte. Dann wird's kritisch und dann wird es halt einfach auch immer sehr gravierender, weil halt sehr, sehr viele Dinge davon abhängen. Also sei es halt auch, ich sag mal, Patching. Ja, das kann ich nicht machen. Ich muss jetzt gerade noch den Bericht fertig schreiben oder ich muss noch eine Rechnung für den Kunden schreiben oder egal, was immer wichtiger ist, als die Maschine aktuell zu halten. Also ich meine, kein Mensch würde mit abgefahrenen Reifen und kaputten Bremsen irgendwo in Urlaub fahren, aber wir fahren Produktivsysteme, die, keine Ahnung, seit Leipzig 1 und Leipzig nicht mehr gepatcht wurden. Deswegen denke ich mir, ja, wird vielleicht auch die Angriffsfläche größer und damit natürlich auch die Berichte darüber, die gefühlt sich verdoppelt, verdreifacht haben. Aber aus meiner Sicht ist es kein Wunder.
Okay, also würdest du sagen, es ist ein Stück weit die Ausbildung der Leute, die IT betreiben, die das Thema Cyber Security und Sicherheitstechnik, dass die nicht genügend ist, dass diese Leute eben, ja, ich sag's mal definitiv hart, also, ich sag's mal hart, eigentlich nicht wissen, was sie tun.
Ja, also sie würden es vermutlich wissen und nicht jeder Administrator handelt wieder besseres Wissen, sondern die meisten machen halt mal schnell. Auf Zuruf, irgendein Business-Verantwortlicher kommt, boah, wir haben einen neuen Business-Partner, mach mal schnell die Firewall auf, ist ja nur zum Testen. Und wer da schon mal draußen im Operations war, nur zum Testen, mal schnell, ist genau das, was immer bleibt, weil mal schnell wird nicht dokumentiert und mal schnell geht der Business-Partner dann weg und mal schnell bleibt dieser Port offen. Mhm. Und mal schnell ist halt in der Security einfach fatal, weil du bleibst mit diesem offenen, ich sag mal, Port oder mit dieser offenen Tür einfach lange Zeit am Leben. So lange, bis die Robots kommen, die der Joachim gerade angesprochen hat, und einfach mal klopfen, so bumm, bumm, oh, da komme ich ja rein. Und dann sagt einer, oh, ich bin hier dein Oracle-Server, Schnickschnack, oder dein WebSphere-Server, was auch, egal welche. Und die melden sich dann alle. Alle nochmal, genau, die melden sich alle noch mit Namen und Versionsnummer und damit bist du automatisch dann in irgendwelchen Datenbanken 2 Minuten, 10 Minuten später, soweit, dass du dann sagen kannst, ach, das probiere ich doch mal. Und dann schickst du da so einen Exploit hin, so einen Angriff, der womöglich die Datenbank dann irgendwie zwingt, Kommandos auszuführen oder irgendwas anderes zu tun. Und schon stehst du da und denkst dir, da baue ich doch jetzt mal ein Programm ein, das mich immer wieder mal anruft und mir sagt, hey, ich bin immer noch aktiv auf diesem System. Und schon hast du die klassische Backdoor und wann immer du es wieder brauchst, gehst du da wieder rein. Meistens sind die Dinge ja persistent irgendwo installiert. Das heißt, auch wenn du den Server neu bootest, wenn du den dann tatsächlich patchst, dass sich das Ding dann trotzdem, dass die eigentliche Angriffe, die eigentliche Schwachstelle, die den Angriff ermöglicht hat, geschlossen ist. Du hast ja dann schon einen Backdoor, jemand, der nach Hause telefoniert und immer wieder sagt, du, willst du was von mir? Ich bin noch da. Wenn du mich brauchst, ich bin für dich. Wie heißt dieser Geist aus der Flasche, der bei der Genie immer rauskam? Was kann ich? Ja, aber genauso verhalten die sich. Und Joachim hat es angesprochen, früher haben die halt im Prinzip nicht skaliert. Da haben die halt das alles manuell gemacht, so ich versuche da jetzt reinzukommen und plötzlich kann man sowas automatisieren. Plötzlich gibt es solche Tools, die auf hunderten Maschinen laufen, also auch die Rechenkapazität von mir wird gar nicht mehr benötigt, sondern ich kaufe mir 250, 100 Maschinen bei irgendeinem Cloud-Provider und dann lass ich den das machen. Der hat auch noch eine wesentlich höhere Bandbreite, also auch das ist nie ein Thema. Der hat wesentlich größere Speicherplatzreserven und der kostet nicht mal so viel, ja? Und im Idealfall verkaufe ich die Information noch und mache dann ein Geschäft draus und kann dann diese Cyberangriffe dann sozusagen auch noch lukrativ für mich nutzen. Also so läuft es tatsächlich. Das ist wirklich so ein Auftragsgeschäft. So hast du einen Zugang zu BMW, zu VW, zu UniCredit, you name it. Das ist völlig egal. Und dann sagt einer, ah, nee, aber ich kann mal schauen, was ich tun kann. Und so läuft es. Das ist einfach ein ganz normales Business.
Ich habe jetzt drei Punkte gerade irgendwie für mich mal ausgemacht. Das erste, wo ich sehr ketzerisch gesagt habe, naja, ist das Know-how denn eigentlich da bei den Leuten, die diese Dinge administrieren? Also gesagt, ja, Know-how ist möglicherweise da, aber die haben entweder keine Zeit oder sind überlastet oder eben mit anderen Dingen beschäftigt. Also würde ich mal sagen, wenn ich das mal grob umschreibe, das ist ein Managementproblem zunächst mal. Also das heißt, ich setze hier quasi ja, ein Ressourcenproblem und damit ja letztlich am Ende des Tages auch ein Managementthema. Das ist das eine, was mir jetzt aufgefallen ist aus dem, was du gesagt hast. Das zweite ist, ja, letztlich ist die Menge der Systeme, die angreifbar sind, enorm gestiegen. Lese ich auch so ein Stück weit raus, was du auch mit dem Businesspartner gesagt hast, dass die Vernetzung auch zwischen Unternehmen massiv gestiegen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Automobilindustrie denke oder an ähnliche Industrien, die sind ja hochgradig mit ihren Zulieferern auch IT-mäßig vernetzt. Das heißt natürlich, dass auch die Sicherheit des einen Unternehmens massiv auch von der Sicherheit des anderen Unternehmens abhängig ist. Also es gibt sozusagen große Abhängigkeitsverhältnisse auch bei dem Thema Sicherheit.
Und das klingt, genau.
Und das dritte Thema, durch Cloud-Technologien, dass viel einfacher geworden ist, mal eben schnell bestimmte Dinge dahin zu konfigurieren, die nicht durchdacht sind oder die nicht zu Ende konfiguriert sind oder die vielleicht auch schlecht administriert sind, zum einen. Und zum anderen, dass es auch eben mal schnell möglich ist, ein Gateway irgendwo rein zu konfigurieren, über das mal geheim irgendwelche Daten abfließen, ohne dass es jemand merkt. Versuch mal in einem physischen Rechenzentrum einen Router da reinzukriegen. Es ist nahezu unmöglich. Aber wenn du mal in der Cloud bist, ja, dann hast du relativ schnell dir da auch einen Ausgang geschaffen, der vielleicht im Monitoring gar nicht so schnell auffällt. Also das sind so drei Aspekte, die mir jetzt aus dem, was bis jetzt gesagt worden ist, so rausfallen sind. Aber vielleicht, Joachim, du hast schon angesprungen. Vielleicht.
Ja, ich würde sagen, gerade diese Vernetzung mit externen Firmen. Wir hatten ja vor einigen Jahren, hatten wir ja diesen Fall mit dem Walmart. Da kann sich, glaube ich, noch jeder daran erinnern. Das war ja wirklich groß in allen Zeitungen. Die haben ein Netzwerk gehabt in ihrer Firma, haben da alles dran angeschlossen, ihre Kassensysteme, ihre Logistik, ihre Hochregallager und halt auch die Klimatechnik. Fakt war, die Klimatechniker, die hatten Zugriff auf ihre Klimaanlagen für Fernwartung. Die Klimaanlagen haben sich auch gemeldet, haben gesagt, hey, mein Filter ist dreckig, der muss gewartet werden. Und dann, oder hier mein Ventilator, der läuft nur noch mit 60% Auslastung. Dann konnten die da drauf gucken, konnten auch irgendwelche Parameter von extern verändern und so weiter. So richtig schön IoT. Und dann haben die Klimatechniker Kontakt mit Leuten gehabt, die kriminelle Energie hatten, wie man so schön sagt. Die sind dann mit ihrem Passwort in das Netzwerk gekommen und die haben dann über die normalen Netzwerkleitung von allen Kassensystemen die Kreditkartendaten von allen Leuten und was sie eingekauft haben, abgefragt. Also Name, Adresse, Kreditkartendaten, Passwort, alles Mögliche. Ich glaube, waren damals 12 Millionen Stück, also geht noch im Gegensatz zu EasyJet. Und und die Daten waren dann auch öffentlich im Internet verfügbar. Also jeder, der Zugang zu den Seiten hatte von diesen Hackern, der konnte dann sich die Kreditkarten gerade passend raussuchen, sagen, oh, ich muss mal hier irgendwie Flüge buchen, bestelle mir mal die Tickets und die lasse ich direkt ausdrucken und da fahre ich jetzt zum Flughafen und tausche die auch direkt um und lass mir die gut schreiben und so weiter. Und so sind dann natürlich viele in gerade in den USA, da muss man ja nicht immer den richtigen Namen auf dem Ticket haben, da funktioniert das ja auch noch ein bisschen anders als hier, wenn man innerhalb der USA reist und da sind sehr viele Millionen dann abgeflossen an der Stelle. Das ist dieses Problem, dieses Denken, dass man verschiedene Netze braucht, dass man ein Produktionsnetz hat, dass man ein Wartungsnetz hat und so weiter. Und wie gesagt, das trifft jetzt nicht nur auf Supermärkte zu, sondern das haben auch große Produktionsbetriebe. Also ich kenne einen großen Produktionsbetrieb, die haben eine Cyberattacke gehabt. Wir arbeiten mit Smart Tools und die Daten, die mit den Smart Tools abgerufen werden, wie stark ist die Niete angezogen worden, mit welchem Drehmoment ist die Schraube angezogen worden, die sind halt verfälscht worden von den Hackern.
Vielleicht musst du vielleicht kurz mal erklären, was Smart Tools sind. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Smart Tools sind.
Okay, Entschuldigung. Ein Smart Tool ist zum Beispiel so eine Ratsche, eine Drehmomentschlüssel. Normalerweise kann man dann den Drehmomentschlüssel einstellen. Ich will jetzt die Schraube mit beim Reifenwechsel, Winterreifen, Sommerreifen, hat man das, dann stellen die Ratschen dann ein und wenn die dann den richtigen Drehmoment haben, dann rutschen die durch und machen knack, knack, knack und dann wissen die Schraube ist richtig angezogen. Und solche Tools gibt es inzwischen auch voll elektronisch und in großen Werken, da wird dann automatisch, werden dann die Schrauben an Industrieanlagen, an, weiß ich nicht, Autos, Flugzeugen, ist egal. An allen großen Geräten werden dann automatisch nach den Plänen werden dann da die Schrauben nach Plan angezogen und die Daten werden hinterlegt. Und die Hacker hatten sich bei der Firma halt eingeschaltet und haben Daten verfälscht und wollten dann die Firma erpressen und haben gesagt, ja, wir haben die Daten verfälscht. Wenn du jetzt auslieferst, dann kann alles zusammenfallen. Wenn du uns jetzt nicht so und so viel Bitcoin überweist. Jetzt hatten die glücklicherweise nochmal eine Nachkontrolle, die tatsächlich separiert war und die hatten das alles schon festgestellt. Nichtsdestotrotz ist das aber relativ selten. Das sind dann große Unternehmen, die sehr viel Geld haben, die sich so Nachkontrollen leisten können. Und daran sieht man schon, dass man solche Netze halt vielleicht besser nicht mit einem Zugang von außen fährt, so Produktionsnetze. Also, aber auch das ist im Management schwierig, bis gar nicht durchzusetzen, weil die sagen natürlich auch, ja, wenn wir die Leute nicht mit einer Fernwartung bei uns ins Netz lassen, dann haben wir höhere Kosten, weil die müssen kommen, die können nicht von, was weiß ich, aus Rumänien oder aus Vietnam oder sonst wo, aus China, auf die Sachen zugreifen und die Sachen verändern. Da müssen wir die Leute immer einfliegen, dann haben wir Hotelkosten, dann bla bla bla. Das ist uns zu teuer, das wollen wir für die Produktion nicht. Ja? Und da muss man dann halt gucken, dass man sowas prozessual abdeckt und da auch eine vernünftige Vorgehensweise für entwickelt. Aber auch das ist schon schwierig an der Stelle.
Ja, das war ja schon ganz schön spannend heute. Vielen Dank, Joachim und Rainer, dafür, dass ihr heute da wart. Ich denke, wir werden nächste Woche an der Stelle weitersprechen. Ich danke euch nochmal und bleibt gesund.
Und das war wieder unser heutiger Podcast Cyber Talking von Jasmin Lievering und Marc Daunhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.